Verlockung im Dorf. Kafka am Land. Lesung von Charlotte Eigner im Presshaus der Kronbergmühle in Böheimkirchen, Niederösterreich. Am 6. August 2017 im Rahmen der Franz-Kafka-Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Es ist gut möglich, dass Sie keinen der hier ausgewählten, eher unbekannten Texte Kafkas je zuvor gehört haben. Sie kreisen um das Thema Refugium Land und um eine besondere Episode in Kafkas Leben, seinen längeren Aufenthalt in Zürau 1917-18. In Kafkas Tagebüchern finden sich zahllose literarische Texte und Textfragmente, die teilweise nach wenigen Sätzen abbrechen, teilweise aber auch eine beachtliche Länge erreichen, wie etwa die Erzählung »Das Urteil« oder »In der Strafkolonie«. Eines dieser längeren Erzählfragmente aus den Tagebüchern steht am Beginn der Lesung. »Die Verlockung im Dorf« ist der von Kafka selbst stammende Titel. Entstanden am 21. Juni 1914 ist es ein weitgehend unbekannter Text, der schon sehr deutlich die Atmosphäre seines späteren Schlossromanes vorwegnimmt. Ein Fremder kommt zu Fuß in ein ihm unbekanntes Dorf. Die Bewohner begegnen ihm mit Misstrauen und Ablehnung. Es ist faszinierend, wie es Kafka in der für ihn typischen Weise versteht, eine zunächst ganz realistisch beginnende Erzählung unmerklich in eine traumhaft surreale Atmosphäre hinübergleiten zu lassen. Eine Transformation der Alltagswelt in eine surreale Welt des Traumes. Der zweite Teil der Lesung ist Kafkas Briefen aus der Zürauer Zeit gewidmet. Kafka verbrachte nahezu sein ganzes Leben in der Großstadt Prag, einige Monate an seinem Lebensende in Berlin. Dennoch war er von einer tiefen Sehnsucht nach einem einfachen und natürlichen Leben auf dem Land erfüllt. Er besucht häufig Naturheilsanatorien, beschäftigt sich mit gesunder Ernährung und unternimmt ausgedehnte Spaziergänge in der Prager Umgebung. Und er verbringt einen längeren Abschnitt seines Lebens während des Ersten Weltkriegs im kleinen böhmischen Dorf Zürau, nämlich vom September 1917 bis April 1918. Wie kam es dazu? Seine jüngste Schwester Ottla, die Franz am nächsten stand, hatte in dieser Zeit einen Bauernhof aus der Verwandtschaft ihres Schwagers übernommen und begonnen, Landwirtschaft zu betreiben. Es herrschte Krieg und die Lebensmittel in der Stadt begannen knapp zu werden. In der Nacht vom 12. zum 13. August 1917 erleidet Kafka zudem einen Blutsturz. Die Ärzte diagnostizieren einen Lungenspitzenkatarr und die Gefahr von Tuberkulose. Sie raten ihm zu einem längeren Erholungsurlaub, den er auch von seinem Arbeitgeber, der Arbeiterunfallversicherungsanstalt, bewilligt bekommt. Kafka zieht daraufhin zu Ottla nach Zürau. Er genießt das Landleben fern der Großstadt, liebevoll gepflegt von seiner Schwester. Die Dorfbewohner betrachten ihn etwas misstrauisch. Seine Briefe aus dieser Zeit in Zürau geben ein sehr lebendiges Bild. Sie werden im zweiten Teil der Lesung teilweise komische, ironische, immer aber liebevoll bewundernde Schilderungen des Landlebens hören. Kafka neigte dazu, das Landleben zu idealisieren. Aber nicht alles war idyllisch. Der Kafka-Biograf Rainer Stach schildert die Zustände in Zürau in Kafkas Zeit mit den knappen Worten: kein Strom, kein fließendes Wasser, keine befestigten Straßen, kein Kaffeehaus, kein Kino, keine Buchhandlung, kein Zeitungskiosk, kein Telefon im ganzen Dorf. Die nächste Bahnstation Michelob nur mit dem Pferdekarren zu erreichen. Aber das alles wäre erträglich gewesen. Was Kafka wirklich hart zusetzt, waren die Mäuse, die sich respektlos in seinem Zimmer austoben. In seinen Briefen schildert er unterhaltsam seine Kämpfe mit diesem, Zitat, unterdrückten proletarischen Volk in seiner scheinbar unermüdlichen nächtlichen Arbeit. In der Zürauer Zeit entstehen keine literarischen Texte im engeren Sinn. Kafka schreibt philosophische Reflexionen, die später unter der Bezeichnung Aphorismen bekannt werden. Max Brodt publiziert sie bereits 1931 unter dem Titel »Betrachtungen über Schuld, Sühne, Leid und den wahren Weg«. Sie zeigen einen anderen Kafka, einen philosophischen Denker, der sich mit den großen existenziellen Fragen des Lebens beschäftigt. Kafka nummeriert seine Bemerkungen vermutlich, um sie für eine Publikation vorzubereiten. Im letzten Teil der Lesung hören Sie einige dieser Aphorismen aus der Zürauer Zeit.
Ich kam einmal im Sommer gegen Abend in ein Dorf, in dem ich noch nie gewesen war. Mir fiel auf, wie breit und frei die Wege waren. Überall vor den Bauernhöfen sah man hohe, alte Bäume. Es war nach einem Regen, die Luft ging frisch, mir gefiel alles so gut. Ich suchte es durch meinen Gruß den Leuten zu zeigen, die vor den Toren standen. Sie antworteten freundlich, wenn auch zurückhaltend. Ich dachte, dass es gut wäre, hier zu übernachten, wenn ich einen Gasthof fände. Ich ging gerade an der hohen, grün bewachsenen Mauer eines Hofes vorüber, als eine kleine Tür in dieser Mauer sich öffnete, drei Gesichter hervorsahen, verschwanden und die Tür sich wieder schloss. »Sonderbar«, sagte ich seitwärts, als hätte ich einen Begleiter. Und tatsächlich stand neben mir, wie um mich verlegen zu machen, ein großer Mann, ohne Hut und Rock, in einer gestrickten schwarzen Weste und rauchte eine Pfeife. Ich fasste mich rasch und sagte, als hätte ich schon früher von seiner Anwesenheit gewusst, »Diese Tür, haben Sie auch gesehen, wie sich diese kleine Tür geöffnet hat?« »Ja«, sagte der Mann, »aber warum soll das sonderbar sein? Es waren die Kinder des Pächters. Sie haben ihre Schritte gehört und nachgesehen, wer so spät Abend hier geht.« »Das ist allerdings eine einfache Erklärung«, sagte ich lächelnd. »Einem Fremden kommt leicht alles sonderbar vor. Ich danke Ihnen.« Und ich ging weiter. Aber der Mann folgte mir. Ich wunderte mich nicht eigentlich darüber. Der Mann konnte den gleichen Weg haben. Aber es war kein Grund, warum wir hintereinander und nicht nebeneinander gehen sollten. Ich drehte mich um und sagte, »Ist hier der richtige Weg zum Gasthof?« Der Mann blieb stehen und sagte, »Einen Gasthof haben wir nicht. Oder vielmehr, wir haben einen, aber er ist unbewohnbar. Er gehört der Gemeinde und sie hat ihn schon vor Jahren, da sich niemand um ihn beworben hat, einem alten Krüppel vergeben, für den sie bisher hatte sorgen müssen. Der verwaltet jetzt mit seiner Frau den Gasthof und zwar so, dass man kaum an der Tür vorübergehen kann, so groß ist der Gestank, der herauskommt. In der Wirtsstube gleitet man vor Schmutz aus. Eine elende Wirtschaft, eine Schande des Dorfes, eine Schande der Gemeinde.« Ich hatte Lust, dem Mann zu widersprechen, sein Aussehen reizte mich dazu. Dieses im Grunde magere Gesicht mit gelblichen, lederartigen, schwach gepolsterten Wangen und schwarzen, nach den Kieferbewegungen durch das ganze Gesicht irrenden Falten. »So«, sagte ich, ohne weiteres Staunen über diese Verhältnisse auszudrücken, und fuhr dann fort. »Nun, ich werde doch dort wohnen, da ich nun einmal entschlossen bin, hier zu übernachten.« »Dann allerdings«, sagte der Mann hastig, »ins Gasthaus müssen Sie aber hier gehen.« Und er zeigte mir die Richtung, aus der ich gekommen war. »Gehen Sie bis zur nächsten Ecke und biegen Sie dann rechts ein. Sie werden dann gleich eine Gasthaustafel sehen. Dort ist es.« Ich dankte für die Auskunft und ging nun wieder an ihm, der mich jetzt besonders genau beobachtete, vorüber. Dagegen, dass er mir vielleicht eine falsche Richtung angegeben hatte, war ich allerdings wehrlos. Wohl aber sollte er mich weder dadurch verblüffen, dass er mich jetzt zwang, an ihm vorbeizumarschieren, noch dadurch, dass er so auffallend schnell von seiner Warnung wegen des Gasthauses abgelassen hatte. Das Gasthaus würde mir auch ein anderer zeigen. Und war es schmutzig, so konnte ich auch einmal im Schmutz schlafen, wenn nur mein Trotz befriedigt war. Übrigens hatte ich auch nicht viel andere Wahl. Es war schon dunkel, die Landstraßen waren vom Regen aufgeweicht, und der Weg zum nächsten Dorf noch lang. Ich hatte den Mann schon hinter mir und beabsichtigte mich gar nicht mehr, um ihn zu kümmern, da hörte ich eine Frauenstimme, die zu dem Mann sprach. Ich drehte mich um. Aus dem Dunkel unter einer Gruppe von Platanen trat eine große, aufrechte Frau hervor. Ihr Rock glänzte gelblich-braun, Am Kopf und an den Schultern lag ein schwarzes, grobmaschiges Tuch. »Komm doch schon nach Hause«, sagte sie zu dem Mann. »Warum kommst du nicht?« »Ich komme schon«, sagte er. »Warte nur noch ein Weilchen. Ich will nur noch zusehen, was dieser Mann hier machen wird. Er ist ein Fremder. Er treibt sich hier ganz unnötigerweise herum. Sieh nur.« Er redete von mir, als sei ich taub oder als verstünde ich seine Sprache nicht. Nun lag mir allerdings nicht viel daran, was er sagte, aber es wäre mir natürlich unangenehm gewesen, wenn er im Dorf irgendwelche falschen Gerüchte über mich verbreitet hätte. Ich sagte also zu der Frau hinüber, »Ich suche hier den Gasthof, nichts weiter. Ihr Mann hat kein Recht, in dieser Weise von mir zu reden und Ihnen vielleicht eine falsche Meinung über mich beizubringen.« Die Frau aber sah kaum auf mich hin, sondern ging zu ihrem Mann. Ich hatte richtig erkannt, dass es ihr Mann war. Eine so gerade, selbstverständliche Beziehung bestand zwischen ihnen und legte die Hand auf seine Schulter. »Wenn Sie etwas haben wollen, dann reden Sie mit meinem Mann, nicht mit mir.« »Ich will gar nichts haben«, sagte ich, ärgerlich über diese Behandlung. »Ich kümmere mich um Sie nicht, kümmern Sie sich auch nicht um mich. Das ist meine einzige Bitte.« Die Frau zuckte mit dem Kopf, das konnte ich im Dunkeln noch sehen, den Ausdruck ihrer Augen aber nicht mehr. Offenbar wollte sie etwas antworten, aber ihr Mann sagte, sei still, und sie schwieg. Dieses Zusammentreffen schien mir nun endgültig erledigt. Ich drehte mich um und wollte weitergehen. Da rief jemand, Herr, das galt wahrscheinlich mir. Im ersten Augenblick wusste ich gar nicht, woher die Stimme kam. Dann aber sah ich über mir, auf der Hofmauer, einen jungen Mann sitzen, der mit herabbaumelnden Beinen und aneinanderschlagenden Knien nachlässig zu mir sagte, »Ich habe jetzt gehört, dass ihr im Dorf übernachten wollt. Außer hier auf dem Hof bekommt ihr nirgends ein brauchbares Quartier.« »Auf dem Hof«, fragte ich, und unwillkürlich, ich war nachher darüber wütend, sah ich fragend auf das Ehepaar, das noch immer aneinandergelehnt dastand und mich beobachtete. »Es ist so«, sagte er. In seiner Antwort wie in seinem ganzen Benehmen war Hochmut. »Es werden hier Betten vermietet?«, fragte ich nochmals, um Sicherheit zu haben und um den Mann in die Rolle des Vermieters zurückzudrängen. »Ja«, sagte er und hatte schon den Blick ein wenig von mir abgewendet. »Es werden hier Betten für die Nacht überlassen, nicht jedem, sondern nur dem, dem sie angeboten werden.« »Ich nehme es an«, sagte ich, »werde aber natürlich das Bett bezahlen, wie im Gasthof.« »Bitte«, sagte der Mann und sah schon längst über mich hinweg. »Wir werden euch nicht übervorteilen.« Er saß oben wie der Herr. Ich stand unten wie ein kleiner Diener. Ich hatte viel Lust, ihn dort oben durch einen Steinwurf etwas lebendiger zu machen. Stattdessen sagte ich, »Macht mir bitte also die Tür auf.« »Sie ist nicht zugesperrt«, sagte er. »Sie ist nicht zugesperrt«, wiederholte ich brummend, fast ohne es zu wissen, öffnete die Tür und trat ein. Zufällig sah ich gleich nach dem Eintritt auf die Mauer hinauf. Der Mann war nicht mehr oben. Er war offenbar die Mauer trotz ihrer Höhe hinabgesprungen und besprach sich vielleicht mit dem Ehepaar. Mochten sie sich besprechen? Was konnte mir, einem jungen Menschen, geschehen, dessen Barschaft knapp 3 Gulden überstieg und dessen sonstiger Besitz in nicht viel anderem bestand als einem reinen Hemd im Rucksack und einem Revolver in der Hosentasche. Übrigens sahen die Leute gar nicht so aus, als ob sie jemanden bestehlen wollten. Was konnten sie aber sonst von mir verlangen? Es war der gewöhnliche, ungepflegte Garten großer Bauernhöfe. Die feste Steinmauer hatte mehr erwarten lassen. Im hohen Gras standen regelmäßig verteilt abgeblühte Kirschbäume. In der Ferne sah man das Bauernhaus, einen ausgedehnten, ebenerdigen Bau. Es wurde schon sehr dunkel. Ich war ein später Gast. Wenn mich der Mann auf der Mauer irgendwie belogen hatte, konnte ich in eine unangenehme Lage kommen. Auf dem Weg zum Haus traf ich niemanden. Aber schon ein paar Schritte vor dem Haus sah ich durch die offene Tür im ersten Raum 2 große alte Leute, Mann und Frau, nebeneinander, die Gesichter der Tür zugewendet, aus einer Schüssel irgendeinen Brei essen. In der Finsternis unterschied ich nichts Genaueres, Nur an dem Rock des Mannes glänzte es stellenweise wie von Gold. Es waren wohl die Knöpfe oder die Uhrkette. Ich grüßte und sagte dann, ohne vorläufig die Schwelle zu überschreiten: »Ich suchte gerade Nachtquartier im Ort. Da sagte mir ein junger Mann, der auf der Mauer ihres Gartens saß, dass man hier im Hofe gegen Bezahlung übernachten könne.« Die zwei Alten hatten ihre Löffel in den Brei gesteckt, sich auf der Bank zurückgelehnt und sahen mich schweigend an. Sehr gastfreundlich war ihr Benehmen nicht. Ich fügte deshalb hinzu: »Ich hoffe, dass die Auskunft, die ich bekommen habe, richtig war und dass ich sie nicht unnötigerweise gestört habe.« Ich sagte das sehr laut, denn vielleicht waren die zwei auch schwerhörig. »Kommen Sie näher«, sagte der Mann nach einem Weilchen. Nur weil er so alt war, folgte ich ihm. Sonst hätte ich natürlich darauf bestanden, dass er auf meine bestimmte Frage bestimmt antworte. Jedenfalls sagte ich während des Eintretens: »Wenn Ihnen meine Aufnahme nur die geringsten Schwierigkeiten machen sollte, so sagen Sie es offen. Ich bestehe durchaus nicht darauf. Ich gehe in den Gasthof, es ist mir ganz gleichgültig.« »Er redet so viel«, sagte die Frau leise. Es konnte nur als Beleidigung gemeint sein. Auf meine Höflichkeiten antwortete man also mit Beleidigungen. Aber es war eine alte Frau, ich konnte mich nicht wehren. Und gerade diese Wehrlosigkeit war vielleicht der Grund dessen, dass die nicht zurückzutreibende Bemerkung der Frau in mir viel mehr wirkte, als sie es verdiente. Ich fühlte irgendeine Berechtigung irgendeines Tadels. Nicht deshalb, weil ich zu viel gesprochen hatte, denn ich hatte tatsächlich nur das Notwendigste gesagt, aber aus sonstigen, ganz nah an meine Existenz heranreichenden Gründen. Ich sagte nichts weiter, bestand auf keiner Antwort, sah in einem nahen, dunklen Winkel eine Bank, ging hin und setzte mich. Die Alten begannen wieder zu essen. Ein Mädchen kam aus einem Nebenzimmer und stellte eine brennende Kerze auf den Tisch. Jetzt sah man noch weniger als früher. Alles war im Dunkel zusammengezogen. Nur die kleine Flamme flackerte über den ein wenig gebeugten Köpfen der Alten. Einige Kinder liefen aus dem Garten herein. Eines fiel lang hin und weinte. Die anderen stockten im Lauf und standen nun verstreut im Zimmer. Der Alte sagte: »Geht schlafen, Kinder.« Sofort sammelten sie sich. Das Weinende schluchzte nur noch. Ein Junge in meiner Nähe zupfte mich am Rock, als ob er meinte, ich solle auch mitkommen. Tatsächlich wollte ich ja auch schlafen gehen. Ich stand also auf und ging als großer Mensch inmitten der Kinder, die laut und einheitlich Gute Nacht sagten, stumm aus dem Zimmer. Der freundliche kleine Junge hielt mich an der Hand, so dass ich mich leicht im Dunkel zurechtfand. Wir kamen aber auch sehr bald zu einer Leitertreppe, stiegen hinauf und waren auf dem Boden. Durch eine kleine offene Dachluke sah man gerade den schmalen Mond. Es war eine Lust, unter die Luke zu treten, mein Kopf ragte fast in sie hinein, und die laue und doch kühle Luft zu atmen. Auf der Erde war an einer Wand Stroh aufgeschüttet. Dort war auch für mich genug Platz zum Schlafen. Die Kinder, es waren zwei Jungen und drei Mädchen, zogen sich unter Lachen aus. Ich hatte mich in den Kleidern aufs Stroh geworfen. Ich war doch bei Fremden und hatte keinen Anspruch darauf, hier gelassen zu werden. Auf den Ellbogen gestützt, sah ich ein Weilchen den Kindern zu, die halbnackt in einem Winkel spielten. Dann fühlte ich mich aber so müde, dass ich den Kopf auf meinen Rucksack legte, die Arme ausstreckte, ein wenig noch die Dachbalken mit den Blicken streifte und einschlief. Im ersten Schlaf glaubte ich noch, den einen Knaben rufen zu hören: »Achtung, er kommt!« Worauf in mein schon entschwindendes Bewusstsein das eilige Trippeln der Kinder hineinklang, die zu ihrem Lager liefen. Ich hatte gewiss nur ganz kurze Zeit geschlafen, denn als ich aufwachte, fiel das Mondlicht durch die Luke fast unverändert auf die gleiche Stelle des Fußbodens. Ich wusste nicht, warum ich aufgewacht war, denn ich hatte ohne Träume und tief geschlafen. Da bemerkte ich neben mir, etwa in der Höhe meines Ohres, einen ganz kleinen buschigen Hund, eines jener widerlichen Schoßhündchen mit verhältnismäßig großem, von lockigen Haaren umgebenen Kopf, in den die Augen und die Schnauze wie Schmuckstücke aus irgendeiner leblosen, hornartigen Masse locker eingesetzt sind. Wie kam ein solcher Großstadthund ins Dorf? Was trieb ihn bei Nacht im Haus herum? Warum stand er bei meinem Ohr? Ich fauchte ihn an, damit er wegginge. Vielleicht war er ein Spielzeug der Kinder und hatte sich zu mir nur verirrt. Er erschrak über meinen Blasen, lief aber nicht weg, sondern drehte sich nur um, stand nun mit krummen Beinchen da und zeigte seinen besonders im Vergleich zum großen Kopf verkümmerten kleinen Leib. Da er ruhig blieb, wollte ich wieder schlafen, aber ich konnte nicht. Immerfort sah ich gerade vor meinen geschlossenen Augen in der Luft den Hund schaukeln und die Augen hervordrücken. Das war unerträglich. Ich konnte das Tier nicht neben mir behalten. Ich stand auf und nahm es auf den Arm, um es hinauszutragen. Aber das bisher so stumpfe Tier fing sich zu wehren an und versuchte mit seinen Krallen mich zu fassen. Ich musste also auch seine Pfötchen verwahren, was freilich sehr leicht war. Alle vier konnte ich in einer Hand zusammenhalten. »So, mein Hündchen«, sagte ich zu dem aufgeregten Köpfchen mit den sich schüttelnden Locken hinunter und ging mit ihm ins Dunkel, um die Tür zu suchen. Erst jetzt fiel mir auf, wie still das Hündchen war. Es bellte und quietschte nicht. Nur das Blut klopfte im Wild durch alle Adern, das fühlte ich. Nach ein paar Schritten, die Aufmerksamkeit, die der Hund in Anspruch nahm, hatte mich unvorsichtig gemacht, stieß ich zu meinem großen Ärger an eines der schlafenden Kinder. Es war jetzt auch ganz dunkel in der Bodenkammer. Durch die kleine Luke kam nur noch wenig Licht. Das Kind seufzte. Ich stand einen Augenblick still, entfernte nicht einmal meine Fußspitze, um nur durch keine Änderung das Kind noch mehr zu wecken. Es war zu spät. Plötzlich sah ich rings um mich die Kinder in ihren weißen Hemden sich erheben, wie auf Verabredung, wie auf Befehl. Meine Schuld war es nicht. Ich hatte nur ein Kind geweckt, und dieses Wecken war gar kein Wecken gewesen, sondern nur eine kleine Störung, die ein Kinderschlaf leicht hätte überstehen müssen. Nun, jetzt waren sie wach. »Was wollt ihr, Kinder?«, fragte ich. »Schlaf doch weiter.« »Sie tragen etwas«, sagte ein Junge, und alle fünf suchten an mir herum. »Ja«, sagte ich, »ich hatte nichts zu verbergen. Wenn die Kinder das Tier hinaustragen wollten, war es desto besser.« »Diesen Hund trage ich hinaus. Er hat mich nicht schlafen lassen. Wisset ihr, wem er gehört?« »Der Frau Kruster«, so glaubte ich wenigstens aus ihren verwirrten, undeutlichen, verschlafenen, nicht für mich, nur füreinander berechneten Ausrufen herauszuhören. »Wer ist denn Frau Kruster?«, fragte ich. Aber ich bekam von den aufgeregten Kindern keine Antwort mehr. Eines nahm mir den Hund, der nun ganz still geworden war, vom Arm und eilte mit ihm weg. Alle folgten. Allein wollte ich hier nicht bleiben. Die Schläfrigkeit war mir nun auch schon vergangen. Einen Augenblick zögerte ich zwar. Es schien mir, als mische ich mich zu sehr in die Angelegenheiten dieses Hauses ein, in dem mir niemand großes Vertrauen gezeigt hatte. Schließlich aber lief ich doch den Kindern nach. Ich hörte knapp vor mir das Tappen ihrer Füße, aber in dem völligen Dunkel und auf den unbekannten Wegen stolperte ich öfters und schlug sogar einmal schmerzhaft mit dem Kopf an die Wand. Wir kamen auch in das Zimmer, in dem ich die Alten zuerst getroffen hatte. Es war leer. Durch die noch immer offene Tür sah man den Garten im Mondlicht. »Geh hinaus«, sagte ich mir. »Die Nacht ist warm und hell. Man kann weitermarschieren. Oder auch im Freien übernachten. Es ist doch sinnlos, hier den Kindern nachzulaufen.« Aber ich lief doch weiter. Ich hatte ja auch noch Hut, Stock und Rucksack oben auf dem Boden. Aber wie die Kinder liefen. Das mondbeleuchtete Zimmer hatten sie, wie ich deutlich gesehen hatte, mit wehenden Hemden in zwei Sprüngen durchflogen. Mir fiel ein, dass ich für den Mangel an Gastfreundschaft in diesem Hause gebührend dankte, indem ich die Kinder aufgescheucht hatte, einen Rundlauf durchs Haus veranstaltete, selbst statt zu schlafen das Haus durchlärmte. Die Schritte der bloßen Kinderfüße waren neben meinen schweren Stiefeln kaum zu hören und nicht einmal wusste, was sich noch als Folge alles dessen ergeben sollte. Plötzlich leuchtete es hell auf. In einem vor uns sich öffnenden Zimmer mit einigen weit offenen Fenstern saß bei einem Tisch eine zarte Frau und schrieb beim Licht einer großen, schönen Stehlampe. »Kinder«, rief sie erstaunt. Mich sah sie noch nicht, ich blieb vor der Tür im Schatten. Die Kinder stellten den Hund auf den Tisch. Sie liebten die Frau wohl sehr, immerfort suchten sie ihr in die Augen zu sehen. Ein Mädchen ergriff ihre Hand und streichelte sie. Sie ließ es geschehen und merkte es kaum. Der Hund stand vor ihr auf dem Briefbogen, auf dem sie eben geschrieben hatte, und streckte ihr seine zitternde kleine Zunge entgegen, die man knapp vor dem Lampenschirm deutlich sah. Die Kinder baten nun, hierbleiben zu dürfen und suchten der Frau, eine Zustimmung abzuschmeicheln. Die Frau war unentschlossen, erhob sich, streckte die Arme aus, zeigte auf das eine Bett und den harten Boden. Die Kinder wollten das nicht gelten lassen und legten sich zur Probe auf den Boden nieder, wo sie gerade standen. Ein Weilchen lang war alles still. Die Frau blickte lächelnd, die Hände im Schoß gefaltet, auf die Kinder nieder. Hier und da hob ein Kind den Kopf. Aber da es auch noch die anderen liegen sah, legte es sich wieder zurück. Aus den Zürauer Briefen. An Kurt Wolf, Prag, 4. September 1917. Meine Adresse ist von nächster Woche ab Zürau, Postflöau in Böhmen. Die schon seit Jahren mit Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit angelockte Krankheit ist nämlich plötzlich ausgebrochen. Es ist fast eine Erleichterung. Ich fahre für längere Zeit aufs Land. Vielmehr, ich muss fahren. Mit herzlichen Grüßen, Ihr immer ergebener Franz Kafka. An Max Brod, Zürau, Mitte September 1917. Es bedrängt mich so vieles, ich finde keinen Ausweg. Ist es falsche Hoffnung, Selbsttäuschung, dass ich immer hierbleiben wollte? Ich meine, auf dem Land, weit von der Bahn, nahe dem unauflösbaren Abend, der herunterkommt, ohne dass sich jemand oder etwas im geringsten gegen ihn wehrt. Wenn es Selbsttäuschung ist, dann lockt mich damit mein Blut zu einer neuen Verkörperung meines Onkels, des Landarztes, den ich in aller und allergrößter Teilnahme manchmal den Zwitscherer nenne, weil er einen so unmenschlich dünnen, junggesellenmäßigen, aus verengter Kehle kommenden, vogelartigen Witz hat, der ihn nie verlässt. Und er lebt so auf dem Land, unausreißbar, zufrieden, so wie einen eben ein leise rauschender Irrsinn zufrieden machen kann, den man für die Melodie des Lebens hält. Ist aber das Verlangen nach dem Lande keine Selbsttäuschung, dann ist das etwas Gutes. Darf ich das aber erwarten, mit 34 Jahren, höchst fraglicher Lunge und noch fraglicheren menschlichen Beziehungen? Landarzt ist wahrscheinlicher. Willst du Bestätigung, ist gleich der Fluch des Vaters da. Wunderschöner nächtlicher Anblick, wenn die Hoffnung mit dem Vater kämpft. An Oskar Baum, Zürau, Mitte September 1917. Mit meinem Leben hier bin ich zufrieden, wie euch schon vielleicht Max erzählt hat. Ruhe allerdings, nach der du besonders fragst, gibt es auch hier nicht. Und ich werde aufhören, sie im Leben noch zu suchen. Mein Zimmer ist zwar in einem stillen Haus, aber gegenüber ist das einzige Klavier von Nordwestböhmen untergebracht, in einem großen Hof, dessen Tiere einander überschreien. Fast alle Gespanne des Ortes fahren früh an mir vorüber und alle Gänse laufen dort zum Teich. Aber das Schlimmste sind zwei Klopfer irgendwo. Einer klopft auf Holz, einer auf Metall. Unermüdlich, besonders der Erste. Er arbeitet über seine Kräfte, er übernimmt sich, aber ich kann kein Mitleid mit ihm haben, wenn ich ihm von 6 Uhr früh an zuhören muss. Hört er aber für ein Weilchen wirklich auf, ist es nur, um auch den Metallklopfer vorzulassen. Trotzdem und trotz einigem anderen, ich will nicht nach Prag, ganz und gar nicht. Herzlichste Grüße dir und deiner lieben Frau von Franz. An Felix Welsch, Zürau, 22. September 1917. Mein Leben hier ist ausgezeichnet, wenigstens bei dem schönen Wetter bisher. Ich habe zwar kein sonniges Zimmer, aber einen großartigen Sonnenplatz zum Liegen. Eine Anhöhe oder vielmehr eine kleine Hochebene in der Mitte eines weiten, halbkreisförmigen Kessels, den ich beherrsche. Dort liege ich wie ein König, mit den begrenzenden Höhenzügen in gleicher Höhe etwa. Dabei sieht mich, infolge vorteilhafter Anlage der nächsten Umgebung, kaum irgendjemand, was bei der komplizierten Zusammenstellung meines Liegestuhles und bei meiner Halbnacktheit sehr angenehm ist. Nur sehr selten steigen am Rand meiner Hochebene ein paar oppositionelle Köpfe auf und rufen »Gehen's vom Bänkel runter!« Radikalere Zurufe kann ich wegen des Dialekts nicht verstehen. Vielleicht werde ich noch dorfnah werden. Der Gegenwärtige, den ich heute gesehen habe, lebt eigentlich, wie es scheint, in einem Nachbardorf und ist schon alt. An Elsa und Max Brod, Zürau, Anfang Oktober 1917. Haben Sie ein Schwein in der Nähe so genau angesehen wie W? Es ist erstaunlich. Das Gesicht, ein Menschengesicht, bei dem die Unterlippe über das Kinn hinunter, die Oberlippe, unbeschadet der Augen- und Nasenlöcher, bis zur Stirn hinaufgestülpt ist. Und mit diesem Maulgesicht wühlt das Schwein tatsächlich in der Erde. Das ist ja an sich selbstverständlich, und das Schwein wäre merkwürdig, welches das nicht täte. Aber Sie müssen das mir, der es jetzt öfters neben sich gesehen hat, glauben. Noch merkwürdiger ist es, dass es das tut. Man sollte doch meinen, um irgendeine Feststellung vorzunehmen, genüge es, wenn man das Fragliche mit dem Fuß betastet oder dazu riecht oder im Notfall es in der Nähe beschnuppert. Nein, das alles genügt ihm nicht. Vielmehr, das Schwein hält sich damit gar nicht auf, sondern fährt gleich und kräftig mit dem Maul hinein. Und ist es in etwas Ekelhaftes hineingefahren? Rings um mich liegen die Ablagerungen meiner Freunde, der Ziegen und Gänse, schnauft es vor Glück. Und das vor allem erinnert mich irgendwie an W. Das Schwein ist am Körper nicht schmutzig, es ist sogar nett, ohne dass allerdings die Nettigkeit appetitlich wäre. Es hat elegante, zart auftretende Füße und beherrscht seinen Körper irgendwie aus einem einzigen Schwung heraus. Nur eben sein edelster Teil, das Maul, ist unrettbar schweinisch. Mir geht es recht gut zwischen all den Tieren. Heute Nachmittag habe ich Ziegen gefüttert. Auf meinem Platz stehen einige Sträucher. Die schmackhaftesten Blätter sind für die Ziegen zu hoch oben, und da habe ich den Ziegen die Zweige niedergehalten. Diese Ziegen also sind äußerlich vollkommen jüdische Typen, meistens Ärzte. Doch gibt es auch Annäherungen an Advokaten, polnische Juden und vereinzelt auch junge Mädchen. Besonders Dr. W., der Arzt, der mich behandelt, ist stark unter ihnen vertreten. Das aus drei jüdischen Ärzten bestehende Konsilium, das ich heute gefüttert habe, war so mit mir zufrieden, dass es sich abend kaum forttreiben lassen wollte, um gemolken zu werden. So enden friedlich ihre und meine Tage. An Felix Welsch, Zürau, Mitte, Ende Oktober 1917. Das Dorfleben ist schön und bleibt es. Ottlers Haus steht auf dem Ringplatz. Schaue ich aus dem Fenster, sehe ich auf der anderen Platzseite wieder ein Häuschen, aber schon dahinter ist das freie Feld. Was kann in jedem Sinn für das Atemholen besser sein? Was mich betrifft, so schnaufe ich zwar in jedem Sinne, körperlich am wenigsten, aber anderswo wäre ich dem Ersticken nahe, was allerdings, wie ich aus aktiver und passiver Erfahrung weiß, jahrelang ausgehalten werden kann. Meine Beziehungen zu den Menschen hier sind so locker, das ist schon gar kein Erdenleben mehr. Ich begegne zum Beispiel heute Abend auf der finstern Landstraße zwei Menschen, Männern, Frauen, Kindern, ich weiß nicht. Sie grüßen, ich danke. Sie haben mich vielleicht an meinem Mantelumriss erkannt. Ich wüsste wahrscheinlich auch bei Licht nicht, wer sie sind. Jedenfalls erkenne ich sie an der Stimme nicht. Das scheint bei dialektsprechenden Menschen überhaupt unmöglich zu sein. Nachdem sie mich passiert haben, dreht sich einer um und ruft: »Herr Herrmann?« So heißt mein Schwager, ich habe also den Namen übernommen. »Haben's grad Zigaretten?« Ich leider nein. Damit ist es vorüber. Worte und Irrtümer der Abgeschiedenen. Ich wünsche mir, so wie ich jetzt bin, nichts Besseres. An Felix Welsch, Zürau, Mitte November 1917. Lieber Felix, der erste große Fehler von Zürau. Eine Mäusenacht, ein schreckliches Erlebnis. Ich selbst bin ja unangetastet und mein Haar ist nicht weißer als gestern, aber es war doch das Grauen der Welt. Schon früher hatte ich es hier und da. Ich muss jeden Augenblick das Schreiben unterbrechen, du wirst den Grund noch erfahren. Hier und da in der Nacht zart knabbern gehört. Einmal war ich sogar zitternd aufgestanden und habe nachgesehen. Es hörte dann gleich auf. Diesmal aber war es ein Aufruhr. Was für ein schreckliches, stummes, lärmendes Volk das ist. Um 2 Uhr wurde ich durch ein Rascheln bei meinem Bett geweckt und von da an hörte es nicht mehr auf bis zum Morgen. Auf die Kohlenkiste hinauf, von der Kohlenkiste hinunter, die Diagonale des Zimmers abgelaufen, Kreise gezogen, am Holz genagt, im Ruhen leise gepfiffen und dabei immer das Gefühl der Stille, der heimlichen Arbeit eines gedrückten proletarischen Volkes, dem die Nacht gehört. Um mich gedanklich zu retten, lokalisierte ich den Hauptlärm beim Ofen, den die Länge des Zimmers von mir trennt. Aber es war überall. Am schlimmsten, wenn einmal ein ganzer Haufen irgendwo gemeinsam hinuntersprang. Ich war gänzlich hilflos. Nirgends in meinem ganzen Wesen ein Halt. Aufstehen, anzünden wagte ich nicht. Das Einzige waren einige Schreie, mit denen ich sie einzuschüchtern versuchte. So verging die Nacht. Am Morgen konnte ich vor Ekel und Traurigkeit nicht aufstehen, blieb bis 1 Uhr im Bett und spannte das Gehör, um zu hören, was eine Unermüdliche den ganzen Vormittag über im Kasten zum Abschluss dieser Nacht oder zur Vorbereitung der nächsten arbeitete. Jetzt habe ich die Katze, die ich im Geheimen seit jeher hasse, in mein Zimmer genommen. Oft muss ich sie verjagen, wenn sie auf meinen Schoß springen will. Schreibunterbrechung. Verunreinigt sie sich, muss ich das Mädchen aus dem Erdgeschoss holen. Ist sie brav, die Katze, liegt sie beim Ofen. Und beim Fenster kratzt unzweideutig eine vorzeitig erwachte Maus. Alles ist mir heute verdorben. Selbst der gute, dumpfe Geruch und Geschmack des Hausbrotes ist mäusig. An Max Brod, Zürau, 24. November 1917. Lieber Max, viel freie Zeit, aber zum Briefeschreiben merkwürdigerweise doch nicht. Rechne es nach. Seit der Mäuseplage, von der du vielleicht schon gehört hast? Lange Unterbrechung, musste eine Schachtel und einen Topf bemalen, habe ich eigentlich kein Zimmer. Mit der Katze, aber nur mit ihr, kann ich dort knapp übernachten. Aber dort etwa zu sitzen, um einmal hinterm Korb, einmal beim Fenster es rascheln zu hören, man hört Kralle für Kralle, dazu habe ich keine Lust. Aber auch die Katze, die übrigens ein äußerst gutes, kindliches Tier ist, während des Schreibens oder Lesens zu überwachen, sich davor bewahren, dass sie auf den Schoß springt oder rechtzeitig mit der Asche dabei sein, wenn sie ihre vielfache Sache abtut, ist sehr umständlich. Ich bin, kürzer gesagt, auch mit der Katze nicht gern allein beisammen. Sind Leute dabei, verliert es fast jede Peinlichkeit. Sonst aber ist es schon lästig genug, vor ihr sich auszuziehen, zu turnen, ins Bett zu gehen. Bleibt mir also nur das Zimmer der Schwester, ein sehr angenehmes Zimmer. Der Schrecken, mit dem man es vielleicht zum ersten Mal von der Schwelle überschaut, ebenerdig, vergitterte Fenster, abbröckelnde Mauer, ist ganz unberechtigt. Aber Gelegenheit zum Schreiben, wenn man abends schreiben will, gibt es als gemeinsames Zimmer natürlich wenig. Bei Tag aber, die Tage sind so kurz, wenn man im Bett frühstückt, spät aufsteht und es fast um 2 Uhr in dem ebenerdigen Zimmer schon dunkel wird. Bei Tag aber, es sind nicht viel mehr als 3 Stunden, vorausgesetzt, dass der Himmel nicht stark bewölkt ist, dann sind es noch weniger und werden in den Winter hinein noch weniger werden, liege ich entweder im Freien oder beim Fenster und lese. Diese Zeit, wo man zwischen Dunkel und Dunkel aus einem Buch etwas erschnappen will, diese Zeit also will man nicht zum Schreiben verwenden, und kaum will man nicht, ist es schon finster, und man sieht nur noch die Gänse undeutlich draußen im Teich. Diese Gänse, die, davon könnte ich viel erzählen, sehr widerlich wären, wenn man nicht noch widerlicher mit ihnen umgehen würde. Heute lag eine abgeschlachtete Stopfgans draußen in der Schüssel, anzusehen wie eine tote Tante. Hätte ich noch die alten Prinzipien, meine Zeit ist der Abend und die Nacht, wäre es schlimm. Besonders auch, da es mit dem Licht Schwierigkeiten gibt. Da es aber nicht mehr so ist, ich ja gar nicht schreibe, mich vor mäuseloser, beleuchteter Abend- und Nachtruhe zwar nicht fürchten würde, aber auch nicht auf sie abziele, ist freie Zeit Vormittag im Bett. Kaum ist die Katze am Morgen weggeschafft, fängt es allerdings schon irgendwo hinterm Schrank zu kratzen an. Mein Gehör hat sich tausendmal verfeinert und ist ebenso viel unsicherer geworden. Streiche ich mit dem Finger übers Leintuch, weiß ich nicht mehr ganz bestimmt, ob ich nicht eine Maus höre. Aber Fantasien sind die Mäuse deshalb nicht. Mager kommt abends die Katze zu mir herein und wird am Morgen dick hinausgetragen. Die paar Augenblicke beim Buch. Jetzt Kierkegaard. Gegen Abend ein Spaziergang auf der Landstraße. Mir als allein sein Genügen und nur immer voller erfüllt sein wollen. Ist äußerlich keine Klage nötig. Es wäre denn, dass es demütigend ist, umsorgt und von fremder Arbeit umgeben zu sein, während man, ohne die sichtbaren Zeichen der Krankheit zu haben, doch zu irgendwie ansehnlicher Arbeit äußerlich unfähig ist. Ich habe letzthin nur ganz wenig im Gemüsegarten zu arbeiten versucht und fühlte es nachher stark genug. An Felix Welsch, Zürau, Anfang Dezember 1917. Mäuse vertreibe ich mit der Katze. Aber womit soll ich die Katze vertreiben? Du glaubst, du habest nichts gegen Mäuse. Natürlich, du hast doch gegen Menschenfresser nichts. Aber wenn sie in der Nacht unter allen Kästen hervorkriechen und die Zähne fletschen werden, wirst du sie bestimmt nicht mehr leiden können. Übrigens suche auch ich mich jetzt auf Spaziergängen, durch Betrachtung der Feldmäuse abzuhärten. Sie sind ja nicht übel. Aber das Zimmer ist kein Feld und der Schlaf kein Spaziergang. An Oskar Baum, Zürau, Ende November, Anfang Dezember 1917. Lieber Oskar, ich habe gar nicht geschrieben und du hast gar nicht den versprochenen Roman geschickt. Das ist das Äußerliche. Sonst aber hat sich hier nichts verändert und drüben hoffentlich auch nicht. Zürau ist schön wie immer, nur wird es winterlich. Der Gänseteich vor dem Fenster friert schon manchmal zu. Schön schleifen die Kinder. Und mein Hut, der mir im Nachtsturm in den Teich fliegt, muss am Morgen fast losgeeist werden. Mäuse haben sich fürchterlich gezeigt, was dir unmöglich verborgen geblieben sein kann. Ich habe sie mit der Katze, die ich immer abends über den Ringplatz warm im Arm nach Hause trage, ein wenig vertrieben. Aber schon gestern wieder ist eine rohe Backofenratte, die wahrscheinlich noch niemals in einem Schlafzimmer war, mit einem unerhörten Gepolter bei mir eingebrochen. Ich musste die Katze aus dem Nebenzimmer, wo ich sie wegen meiner Unfähigkeit zur Reinlichkeitserziehung und aus Angst vor Bettsprüngen untergebracht habe, rufen. Wie bereitwillig stieg das gute Tier aus einer Schachtel unbekannten Inhalts, die aber jedenfalls nicht zum Schlafen bestimmt ist und meiner Hausfrau gehört. Dann wurde es still. Sonstige Neuigkeiten? Eine Gans ist totgestopft worden? Der Fuchs hat die Räude. Die Ziegen waren schon beim Bock, der ein besonders schöner Junge sein soll. Eine Ziege, die schon bei ihm gewesen war, lief in plötzlicher Erinnerung den langen Weg von unserem Haus zum Bock noch einmal zurück. Und das Schwein soll nächstens glattweg abgeschlachtet werden. An Max Brod, Zürau, Anfang Dezember 1917. Lieber Max, nur Zufall, dass ich erst heute antworte und eben auch die Zimmer-, Licht- und Mäuseverhältnisse. Aber mit Nervosität und einem Stadt-Dorf-Austausch hat das nichts zu tun. Das, was ich gegenüber den Mäusen habe, ist platte Angst. Auszuforschen, woher sie kommt, ist Sache der Psychoanalytiker. Ich bin es nicht. Gewiss hängt sie, wie auch die Ungezieferangst, mit dem unerwarteten, ungebetenen, unvermeidbaren, gewissermaßen stummen, verbissenen, geheimabsichtlichen Erscheinen dieser Tiere zusammen. Mit dem Gefühl, dass sie die Mauern ringsum hundertfach durchgraben haben und dort lauern, dass sie sowohl durch die ihnen gehörige Nachtzeit als auch durch ihre Winzigkeit so fern uns und damit noch weniger angreifbar sind. Besonders die Kleinheit gibt einen wichtigen Angstbestandteil ab. Die Vorstellung zum Beispiel, dass es ein Tier geben sollte, das genauso aussehen würde wie das Schwein, also an sich belustigend, aber so klein wäre wie eine Ratte und etwa aus einem Loch im Fußboden schnaufend herauskäme, das ist eine entsetzliche Vorstellung. Seit ein paar Tagen habe ich einen recht guten, wenn auch nur provisorischen Ausweg gefunden. Ich lasse die Katze während der Nacht im leeren Nebenzimmer, verhüte dadurch die Verunreinigung meines Zimmers und die Möglichkeit des Bettsprungs, habe aber doch die Beruhigung, wenn es schlimm werden sollte, die Katze einlassen zu können. Schwer ist, sich in dieser Hinsicht mit einem Tier zu verständigen. Scheinen lediglich Missverständnisse zu sein, denn die Katze weiß infolge von Schlägen und verschiedenen sonstigen Aufklärungen, dass die Verrichtung der Notdurft etwas Unbeliebtes ist und der Ort dafür sorgfältig ausgesucht werden muss. Wie macht sie es also? Sie wählt zum Beispiel einen Ort, der dunkel ist, der mir ferner ihre Anhänglichkeit beweist und außerdem natürlich auch für sie Annehmlichkeiten hat. Von der Menschenseite aus gesehen ist dieser Ort zufällig das Innere meines Pantoffels. Also ein Missverständnis. Und solcher gibt es so viele als Nächte und Bedürfnisse. Diese letzten Nächte waren auch ruhig. Wenigstens gab es keine ganz eindeutigen Mäuseanzeichen. Dem Schlaf nützt es allerdings nicht, wenn man einen Teil der Katzenaufgabe selbst übernimmt, mit gespitzten Ohren und Feueraugen aufrecht oder vorgebeugt im Bett horcht. Aber so war es nur in der ersten Nacht. Es wird schon besser. Ich erinnere mich an die besonderen Fallen, von denen du mir schon öfter erzählt hast. Die sind aber wohl jetzt nicht zu haben. Auch will ich sie eigentlich nicht. Fallen locken ja sogar noch an und rotten nur die Mäuse aus, die sie totschlagen. Katzen dagegen vertreiben die Mäuse schon durch ihre bloße Anwesenheit, vielleicht sogar schon durch die bloßen Ablagerungen, weshalb auch diese nicht ganz zu verachten sind. Auffallend war es besonders in der ersten Katzennacht, welche auf die große Mäusenacht folgte. Es war zwar noch nicht ganz mäuschenstill, aber keine lief mehr herum. Die Katze saß, verdüstert wegen des ihr aufgezwungenen Lokalwechsels, im Winkel beim Ofen und rührte sich nicht. Aber es genügte. Es war wie die Anwesenheit des Lehrers. Nur noch geschwätzt wurde hier und da in den Löchern. Aus den Tagebüchern. 15. September 17. Du hast, soweit diese Möglichkeit überhaupt besteht, die Möglichkeit, einen Anfang zu machen. Verschwende sie nicht. Du wirst den Schmutz, der aus dir aufschwemmt, nicht vermeiden können, wenn du eindringen willst. Wälze dich aber nicht darin. Ist die Lungenwunde nur ein Sinnbild, wie du behauptest, Sinnbild der Wunde, deren Entzündung Felice und deren tiefe Rechtfertigung heißt? Ist dies so, dann sind auch die ärztlichen Ratschläge Licht, Luft, Sonne, Ruhe, Sinnbild. Fasse dieses Sinnbild an. O schöne Stunde, meisterhafte Fassung, verwilderter Garten. Du biegst aus dem Haus und auf dem Gartenweg treibt dir entgegen die Göttin des Glücks. Majestätische Erscheinung, Fürst des Reiches, Bulldoggen, 5, Philipp, Franz, Adolf, Isidor und Max. Der Dorfplatz, hingegeben der Nacht. Die Weisheit der Kleinen, Vorherrschaft der Tiere. Die Frauen, Kühe mit äußerster Selbstverständlichkeit über den Platz ziehend. Mein Sofa über dem Land. 8. Oktober 1917. Füttern der Ziegen, von Mäusen durchlochtes Feld. Kartoffelklauben, wie der Wind uns in den Arsch bläst. Hagebutten pflücken. Bauer Feigl, 7 Mädchen, eine klein, süßer Blick, weißes Kaninchen über der Achsel. Im Zimmer Bild, Kaiser Franz Josef in der Kapuzinergruft. Bauer Kunz, mächtig, überlegene Erzählung der Weltgeschichte seiner Wirtschaft, aber freundlich und gut. Allgemeiner Eindruck der Bauern, Edelmänner, die sich in die Landwirtschaft gerettet haben, wo sie ihre Arbeit so weise und demütig eingerichtet haben, dass sie sich lückenlos ins Ganze fügt und sie vor jeder Schwankung und Seekrankheit bewahrt werden bis zu ihrem seligen Sterben. Wirkliche Erdenbürger. Die Burschen, welche am Abend der fliehenden, verstreuten Rinderherde über die weiten Felder auf der Höhe nacheilen und dabei einen jungen, gefesselten Stier, der sich zu folgen weigert, immer wieder herumreißen müssen. 9. Oktober 17. Beim Bauer Lüftner. Die große Diele. Theatralisch das Ganze. Er nervös mit Hihi und Haha auf den Tisch schlagen und Arm heben und Achselzucken und Bierglas heben, wie ein Wallensteiner. Daneben die Frau, eine Greisin, die er als ihr Knecht vor 10 Jahren geheiratet hat. Ist leidenschaftlicher Jäger, vernachlässigt die Wirtschaft. Riesige 2 Pferde im Stall, homerische Gestalten in einem flüchtigen Sonnenschein, der durch das Stallfenster kam. 14. Oktober 1917. Ein 18-jähriger Junge kommt sich von uns zu verabschieden. Er rückt morgen ein. Indem ich morgen einrücke, komme ich mich von Ihnen beurlauben. 21. Oktober 1917. Schöner Tag. Sonnig, warm, windstill. Die meisten Hunde bellen sinnlos, schon wenn in der Ferne jemand herankommt. Manche aber, vielleicht nicht die besten Wachhunde, aber vernünftige Wesen, nähern sich ruhig dem Fremden, beschnuppern ihn und bellen erst bei verdächtigem Geruch. 10. November 1917. Das Entscheidende habe ich bisher nicht eingeschrieben. Ich fließe noch in 2 Armen. Die wartende Arbeit ist ungeheuerlich. Aus den Oktavheften G und H. 21.10.1917 im Sonnenschein. Das Stillerwerden und Wenigerwerden der Stimmen der Welt. 12.11.1917. Das Glück begreifen, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht größer sein kann, als die 2 Füße ihn bedecken. 13.12. Wer sucht, findet nicht. Wer nicht sucht, wird gefunden. Dieses Gefühl, hier ankere ich nicht und gleich die wogende, tragende Flut um sich fühlen. Frühjahr 1918. Bachaufwärts dem wandernden Wasser entgegen. Rutengestrüpp. Des Lehrers auffahrende Stimme. Gemurmel der Kinder, rot vergehende, sich verlassende, erschauernde Sonne, zuschlagende Ofentür, der Kaffee wird gekocht. Aufgelehnt am Tische sitzen wir und warten. Dünne Bäumchen stehen auf der einen Seite des Wegs. März, was willst du mehr? Wir steigen aus den Gräbern, wollen auch durch diese Welt hinziehen. Einen bestimmten Plan haben wir nicht.